Faktcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
So, und Grüße gehen ganz zu Beginn dieser Folge raus an Daniel Halder. Der ist nämlich nicht hier, der ist irgendwo im Urlaub. Ich weiß gar nicht genau wo, ob am Strand oder in den Bergen oder doch am Meer oder irgendwo dazwischen. Keine Ahnung, liebe Grüße Daniel, nächsten Monat dann wieder da. Ich habe mir gedacht, wenn der liebe Daniel nicht da ist, dann lade ich mir einen ganz besonderen Gast ein zum Plausch. Und ich bin auf die Idee gekommen, weil auch wir in der Sportredaktion haben irgendwie jetzt gerade eher Fußball-Europameisterschaft. Es ist Eishockey ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber in Wahrheit ist natürlich im Eishockey immer was los. Es passiert hinter den Kulissen einfach wahnsinnig viel und es ist auch in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel passiert, abseits des Eises. Und ein Mann, der beides kennt und der in den vergangenen Wochen auch fleißig war, ist ein Füssner und deswegen prädestiniert, bei uns zu sein. Noch schöner, dass er gerade auch im Urlaub im Allgäu ist und nicht irgendwo im mittleren Teil Deutschlands. Hallo, lieber Tobias Wörle.
Hallo, servus. Danke für die Einladung.
Ja, Tobi, du bist inzwischen Spieleragent, ne, Spielerberater. Da wollen wir zuerst drüber reden, bevor wir dann nochmal über deine Spielerkarriere sprechen. Spieleragent und Spielerberater, das ist ja jetzt eigentlich eine Tätigkeit, die nicht immer unter so einem glorreichen Licht steht, ne? Ist der Ruf von Spielerberatern viel schlechter, als er in Wirklichkeit sein sollte?
Schwer zum sagen, also bisher habe ich jetzt noch keine negativen Erfahrungen gehabt, gern gesehen vielleicht nicht, aber es gehört einfach zum professionellen Eishockey mittlerweile garantiert dazu. Die Kommunikation über die Vereine geht über die Spielerberater, man versucht natürlich den Spielern den Rücken freizuhalten, dass die sich aufs Eishockey konzentrieren können und da sind wir da.
Ihr seid quasi, muss man sich das so vorstellen, ein bisschen... Nee, ihr seid ja nicht das Mädchen für alles bei den Spielern, aber ihr helft ihnen in fachspezifischen Fragen, wo sich so der Otto-Normal-Mensch, Otto-Normal-Verbraucher nicht so auskennt, gerade wenn es um Verträge geht. Kann man das so beschreiben?
Ja, aber gerade die jetzige Zeit trifft es, glaube ich, schon ganz gut, dass man mittlerweile ein Mädchen für alles ist. Man wird schon mit sehr, sehr vielen Sachen bombardiert heutzutage. Also gerade in meiner Zeit, ich glaube, ich bin mit 18 von meinem Berater rekrutiert worden und den hatte ich auch meine ganze Karriere und ja, da hat man zum Geburtstag gratuliert. Wenn die Vertragsverhandlungen angestanden sind, dann hat man miteinander kurz mal geredet oder wenn halt irgendwas wirklich im Argen gelegen ist, dann hat man kontaktiert. Das ist jetzt in der heutigen Zeit schon ja, sehr viel mehr geworden. Also es wird schon viel mehr gefordert. Also man ist schon wirklich ein Mädchen für alles, muss man so sagen.
Wie viele Spieler kann sich da ein Berater kümmern?
Ja, das ist auch so schwer zu sagen. Also bei mir sind es, denke ich mal, so 20 Spieler, die ich bisher rekrutieren konnte für unsere Agentur, für mich rekrutieren konnte. Und da, dass man ja, gut Kontakt hält, viele Feedback-Gespräche führt, gerade bei jungen Spielern. Das ist so was wir versuchen zu machen. Da ist natürlich nicht so ganz einfach, 100 Spieler zu haben. Also wir haben jetzt in unserer Agentur, sind wir zu dritt und wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile 110 Spieler. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Zahl, um wirklich jedem da die Aufmerksamkeit zu schenken und gerecht zu werden. Und natürlich muss man da auch rausfiltern, ja, wer jede Woche kontaktiert werden will, wer eher seine Ruhe haben möchte und ja, das ist ganz schön so.
Ich kenne einen Spieler, das ist ein Jugendspieler des ESVK, der ist bei dir. Wen könnte man in Eishockey-Kreisen noch kennen? Um wen kümmerst du dich?
Ja, also in der zweiten Liga sind es immer mehr geworden. Gerade in der zweiten Liga kennt Kaufbeuren, glaube ich, den einen oder anderen Spieler. Gerade Max Faber, der zum Beispiel jetzt seit Jahren Verteidiger des Jahres des Öfteren geworden ist, das ist jetzt einer von meinen Klienten, ein Tristan Keck, ein guter Deutsch-Kanadier, mit dem ich natürlich auch zusammengespielt habe. Das hat man natürlich versucht, ehemalige Mitspieler sofort zu rekrutieren und da hilft es mir natürlich schon, dass ich einen ganz guten Ruf in der Kabine habe und ich immer gut mit allen auskomme. Deswegen hat sich auch ein Philipp Kraus, der natürlich sehr bekannt ist in Kaufbeuern, sich auch für mich entschieden und ja, da bin ich ganz happy drüber.
Reden wir gleich mal über den Philipp, ne? Guter Werdegang, brutaler Vertrag. Absolut. Jetzt in Ingolstadt. Ja, ist das so das Beste, was einem jungen Spieler passieren kann? Auch so eine Sicherheit letztlich zu haben?
Ja, denke ich schon. Der Philipp, der hat sich das natürlich auch alles verdient, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also der hat jetzt im ersten Jahr in der DL hat er sich akklimatisiert und hat ganz gut gespielt. Und jetzt in der letzten Saison hat er natürlich einen Riesensprung nach vorne gemacht. Er ist ein harter Arbeiter. Er setzt sich für die Mannschaft super ein. Er geht dahin, wo es weh tut. Da schießt er seine Tore und hat natürlich sich den Vertrag jetzt absolut verdient. Gerade in dieser wichtigen Saison, wo man natürlich auch unter Druck steht. Gerade mit dieser U23-Regelung, wo er rausgewachsen ist. Da kann es halt natürlich auch ganz schnell sein, dass, ja, wenn kein gutes Jahr hast, dass die DL-Reise schnell vorbei ist.
Ja, du hast da was angesprochen, ne, mit diesen U-Regelungen, die sich durchsetzen. Die führen ja in erster Linie dazu, dass junge Spieler eigentlich vielleicht leichter als früher einen Platz in der DEL bekommen, aber dann, wenn sie eben nicht mehr U sind, sondern Ü, ganz schnell auch nach unten durchgereicht werden. Und das ist ja speziell für Spieler mit deutschem Pass schon ein Problem, weil die sich dann auch mal sehr schnell in der Oberliga wiederfinden. Und Spieler, die eigentlich Oberliga gespielt haben, finden sich noch weiter unten wieder. Ist das alles aus deiner Sicht gut durchdacht?
Ja, die U23-Regelung, die öffnet natürlich jungen Spielern öfter mal die Tür zu der DL, aber sie ist eher so ein Mittel zum Zweck für die Mannschaften. Sie setzen nicht wirklich oft die Jungs ein und gerade in dieser Zeit würde ich sagen, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Jungs Spielpraxis sammeln, so viel Eiszeit wie möglich bekommen, und es ist halt einfach oft einmal nicht gegeben, gerade jetzt auch mit der Abstiegsregelung, wo sehr, sehr viele Vereine dann ums Leben oder ums Überleben kämpfen. Und natürlich ist es dann schwierig, junge Spieler auszubilden und denen auch das Vertrauen zu schenken. Deswegen ist es schwierig. Deswegen sage ich auch meinen jungen Spielern öfter mal, dass sie da wichtige Entwicklungsschritte nicht überspringen. Und da jetzt auch nochmal zum Beispiel auf den Philipp Kraus zurückzukommen, der seine ersten Schritte in der Oberliga gegangen ist, da in der Vorbereitung da überzeugt hat in Kaufbeuren, plötzlich da einen Platz hatte in der DL2, die wichtigen Entwicklungsschritte gegangen ist und jetzt optimal vorbereitet war, in der DL zu spielen. Und das Gleiche mit Markus Schweiger. Deswegen sage ich, das ist es schon wichtig, diese wichtigen Stufen, Schritte nicht gleich zu überspringen und von der DNL sofort in die DL zu gehen. Das ist zwar schön und gut und es liest sich schön, aber wenn du bis 23 eben dich nicht durchgesetzt hast, dann geht es ganz schnell in die DL2 und dann wird auch wieder was anderes verlangt von dir. Und das ist dann auch wieder schwierig.
Du sprichst gerade über junge Spieler. Was sagst du denen, die ein bisschen kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass inzwischen auch schon 15- oder 14-jährige Spieleragenten haben?
Das ist natürlich schon wirklich, muss ich auch sagen, sehr schwer. Man muss es mittlerweile schon machen. Also ich war jetzt auch bei der U15 Sichtungsmaßnahme in Füssen, wo die besten 60 Kinder in dem Jahrgang waren, um einfach sich den ersten Überblick zu verschaffen, dann auch das erste Mal in Kontakt mit den Eltern zu treten. Aber wir wollen jetzt mit 14 oder 15 wollen wir jetzt eigentlich noch keine Jungs unter Vertrag nehmen. Wir wollen uns vorstellen, dass sie eben wissen, dass es uns gibt, wenn später dann einfach diese Entscheidung getroffen wird, dass sie, wie gesagt, dass sie wissen, dass es die Sports Consulting Group und ein Tobi Wörle gibt. Aber dann ist es halt wirklich so, dann bist du in Füssen und dann schaust du so an und dann lernst du einen Vater kennen und dann denkst du so, oh, du verstehst dich ganz gut mit dem, du hast vielleicht eine Chance, und dann ist aber der Junge mit 14 Jahren schon bei einer anderen Agentur. Ist ein bisschen schade. Ich glaube, dass man das alles ein bisschen besser regeln könnte. Dass man sagt, dass man vielleicht vor 16 oder so, dass man junge Spieler schon gar nicht ansprechen darf. Würde ich ganz fair finden, muss ich sagen. Also, weil es ist einfach so ein langer Weg, bis man mit den Jungs einfach Geld verdient. Oder halt, da investiert man so lange. Und dann sind sie vielleicht mit 18 oder mit 19, sind sie dann auch schon unzufrieden mit einem und wechseln dann auch schon die Agentur. Also das gibt's auch.
Ist es ein Statussymbol, in der Jugendkabine einen Berater zu haben?
Ja, ich glaube schon, dass es heutzutage ja, schon viel darüber geredet wird, natürlich auch mit den sozialen Medien, wie man sich ja hervorhebt und profiliert. Und dann, wenn man eben sagen kann, dass man in einer der größeren Agenturen schon ist oder dass halt Agent A mich schon kontaktiert hat und Agent B natürlich auch schon. Ich glaube schon, dass einige sich darüber profilieren. Und nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern.
Wenn man sich den Spielermarkt so anschaut, man hört immer wieder, er wird von Jahr zu Jahr verrückter. Wir haben, glaube ich, im Februar ein ganz verrücktes Transferfenster erlebt, wo irgendwie alle gesucht haben, keiner hat was gefunden. Wie nimmst du es wahr?
Ja, also zum Transferfenster hin war es schon viel, weil natürlich mehrere Vereine natürlich auch wahnsinnige Abstiegssorgen hatten. Vereine wie Dresden in der DL2, die eigentlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollten, oder Bietigheim. Die wollten natürlich das verhindern und dann rufen die natürlich schon große Summen auf oder holen eben Spieler aus der Rente zurück. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass der Spielermarkt leergefegt war. Das war dann schon spannend.
Ist das gut für euch als Agentur oder ist das schlecht?
Ja, ist schon sehr stressig, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich war jetzt noch nicht so krass involviert. Ich hatte zwar auch einige Spieler, die angefragt wurden an der Deadline, aber ich glaube, das ist schon für den Klaus, also meinen Partner, meinen Chef, war es dann schon recht stressig, weil es natürlich dann auch nordamerikanische Spieler sind. Dann musste mit der Zeitverschiebung nachts telefonieren und dann wird es schon sportlich, glaube ich.
Du hast ja angesprochen, ne? Das hatte hier in Deutschland zwei Ursachen. Nummer eins, diese großen Abstiegssorgen in der DEL von etablierten Vereinen und nicht zuletzt diese wahnsinnig enge DEL2, wo man selbst 2 Wochen vor Ende der Hauptrunde nicht wusste, ist man schon sicher, die halbe Liga hatte Abstiegsangst. Erwartest du das für die kommende Saison auch wieder, also eine so ausgeglichene zweite Liga?
Ja, wenn ich jetzt zurückdenke, ich habe jetzt 4 Jahre DL2 gespielt und jedes Jahr ist es eigentlich besser und noch enger geworden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es das Gleiche wieder ist, weil jeder Verein, der sich versucht, in der DL2 zum Beispiel zu etablieren, der muss natürlich auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, um einfach sich breiter aufzustellen. Weil wie gesagt, ich glaube, zwischenzeitlich waren es 6 Mannschaften, die wirklich sehr bedroht waren. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Liga wieder sehr ausgeglichen und eng sein wird.
Hast du dann letztlich überrascht vom Absteiger Bietigheim?
Ja, gerade mit der neuen Abstiegsregelung war es natürlich schon schwer als Letzter, da 2 Runden eben zu gewinnen. Sie hatten jetzt, ja, die ganze Saison eigentlich, haben sie nie in die Spur gefunden, deswegen war ich jetzt nicht überrascht. Natürlich schockiert, wenn er halt einfach nach vielen Jahren, wo sie wahnsinnig dominant in der DL2 waren, haben sie den Sprung in die DL irgendwann mal geschafft. Da waren sie jetzt auch nicht so verkehrt. Also man hat es ja gesehen, langjährige DL2-Spieler, wo man die DL-Tauglichkeit vielleicht abgesprochen hat, die haben sich jetzt auch da bewährt. Die haben gut gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Klar sind sie abgestiegen, aber dass es dann ja so schnell dann auch gleich in die Oberliga runtergeht, ist natürlich ja, schon bitter, muss man sagen, weil es ein toller DL2-Standort ist, für den der Ausflug DL natürlich ja nicht so erfolgreich war.
Wie nimmst du Weiden wahr als Aufsteiger?
Ich glaube, dass Weiden schon die Hausaufgaben ganz gut macht. Dann haben natürlich einen erfolgreichen Stamm. Letztes Jahr und das Jahr davor hatten sie natürlich schon einen deutschen Stamm, die definitiv DL2 tauglich waren. Und da nehmen sie jetzt einige mit, verstärken sich punktuell und ich glaube auch, dass sie von der Struktur ganz gut aufgestellt sind mit der Ziegler Group, die natürlich auch einiges an Geld mitbringen kann, aber jetzt auch nicht völlig utopische Gehälter zahlen. Also ich glaube, da machen sie, glaube ich, ganz gute Hausaufgaben bisher. Aber es ist trotzdem nie einfach als Aufsteiger.
Du hast aufgehört als Profispieler in Bad Nauheim, hast da 2 Jahre gespielt, Traditionsstandort irgendwie aus der zweiten Liga auch nicht wegzudenken, ein Standort aber durchaus mit Baustellen, ne? Und Baustelle ist dann vermutlich sehr wörtlich gemeint, nämlich das Stadion, das immer noch ein altes Stadion ist und man müht sich immer so ein bisschen in Richtung eines Neubaus zu kommen und zumindest aus der Ferne gefühlt bekommt man da nur in Tippelchen Schritten voran. Und hat dann überrascht eigentlich, ne, vor 2 Jahren mit dem, nennen die vor einem Jahr, also halt in der Vorsaison, mit dem Finaleinzug. Dieses Jahr ging es jetzt in eine ganz andere Richtung mit allen Nervositäten, die damit verbunden waren. Ja, wie viel Herzblut steckt da bei dir noch? Wie viel rote Teufel sind noch in deinem Blut?
Ja, ich muss sagen, die 2 Jahre, die haben sich schon so ein bisschen in meinem Herz auch festgesetzt, muss ich sagen. Es war wirklich ja, keine leichte Entscheidung, nochmal von Kaufbeuren wegzugehen, muss ich sagen. Weil auch Kaufbeuren, das erste Jahr war natürlich wirklich schwer für mich, muss ich sagen, auch sehr zäh. Und da habe ich dann auch schon mit dem frühzeitigen Karriereende geliebäugelt, weil es mir mental dann auch nicht gut ging. Im zweiten Jahr war ich dann irgendwie befreiter und habe mich auch wahnsinnig wohl gefühlt. Es hat auch sehr, sehr Spaß gemacht, immer für Kaufbeuren zu spielen, muss ich sagen. Aber dann eben die Familienentscheidung, nach Bad Nauheim zu gehen, die war dann schon gut. Also meiner Frau und Sohn und mir hat es schon geholfen, dass wir näher zu ihrer Familie waren. Nauheim da auch wirklich super war für uns als Familie. Der Verein war top. Wie gesagt, möchte ich auf keinen Fall missen. Es haben sich große Freundschaften gebildet, die immer noch Bestand haben. Ist jetzt nicht so lange her, aber ich denke schon, dass es auch über eine längere Zeit diese Freundschaften anhalten werden. Deswegen bin ich da schon definitiv Kaufbeuern und Bad Nauheim Sympathisant immer noch, definitiv, weil auch des Öfteren im Stadion, um Zweitligaspiele anzuschauen, um die ehemaligen Mitspieler zu unterstützen natürlich, um meinen Freund und Trainer Harry Lange zu besuchen und auch immer Austausch zu halten. Und wie gesagt, bin immer wieder gerne dort.
Ja, dann lass uns doch mal über diese Zeit sprechen, auch in Kaufbeuren. Ne? Das war die Saison 1920, also jene Saison, in der es dann keine Playoffs mehr gab, aus bekannten Gründen. Du bist da frisch aus der ersten Liga runtergekommen, hast dann in 50 Hauptrundenspielen nur 6 Tore geschossen und ich kann mich noch gut daran erinnern, es zwickte immer mal hier und da, also du warst körperlich nicht ganz bei 100% und so zumindest hatte ich so ein bisschen den Eindruck, du hast schon sehr gehadert damit, dass das jetzt nicht das Durchstarten ist, das du dir vielleicht auch selbst erhofft hast. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Ja, würde ich schon sagen. Ja, aufs Körperliche kann man es nicht schieben. Also wenn es so schlimm, also ich hatte immer kleine Wehwehchen, Entzündungen in den Patellasehnen, aber das war nicht der Grund. Also ich bin natürlich mit Vorschusslorbeeren nach Kaufbeuern gekommen. Natürlich 750 Spiele DL ist ja schön und gut. Aber was ich halt in der DL gespielt habe, war halt hauptsächlich in den letzten Jahren dritte, vierte Reihe. Harter Arbeiter, Zerstörer, wo da halt völlige offensive Fertigkeiten genommen wurden, weil du halt einfach keine Chance gehabt hast, mehr in Überzahl oder irgendwas zu spielen. Und natürlich, wenn du dann nach Kaufbeuern kommst und du weißt, dass du eigentlich ein talentierter, technisch guter Spieler bist und auch in der Vorbereitung das natürlich gezeigt hast und auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein gespielt hast und gut gespielt hast. Und dann bin ich schon immer ein bisschen einer gewesen, der, wenn es einmal kurzzeitig nicht läuft, sich das Loch eigentlich größer buddelt, als es eigentlich ist. Ne? Und dann war es so in Kaufbeuern, dass ich recht lange gebraucht habe für mein erstes Saisontor. Und dann war es schwierig rauszukommen. Dann, wie gesagt, dann bremse ich mich oft selber aus. Und dann das ist so eins der ersten Sachen, was ich meinen Schützlingen mitgebe. Seid nicht so hart zu euch selber, weil es bremst euch nur selber aus. Das ist, was ich zurückdenkend in meiner Karriere immer wieder sage. Ich habe mal ja zu oft selber ein Bein gestellt in meiner Karriere, muss man ganz ehrlich sagen. Und da sage ich auch, nehmt euch mentale Hilfe, weil es einfach in aller Munde heutzutage ist. Es ist kein so verpöntes Thema, weil der Kopf ist auch ein Muskel, der genauso trainiert werden muss wie der Körper im Sommer, würde ich jetzt einfach sagen. Und dann hat es mir halt einfach wahnsinnig ausgebremst, diese Saison. Und dann ist es schon so, ja, du hast halt wahnsinnig viele Freunde im Stadion, viele Bekannte. Und ja, dann wird der Druck immer größer, den ich mir auferlegt habe. Und da bin ich in dem Jahr einfach nicht mehr rausgekommen. Und dann, wie gesagt, dann habe ich mich andersweitig schon umgeschaut. Und aber im zweiten Jahr eben dann einfach befreiter aufspielen können, weil ich einfach gesagt habe, du, das wird es jetzt gewesen sein. Ich schaue mich einfach um, dass ich nach der Saison aufhöre und dann komischerweise war dann der Kopf frei, befreiter, hast du nicht mehr den Druck gehabt, wie jedes Jahr irgendwie gut zu spielen, dass du einen Anschlussvertrag bekommst. Und wie gesagt, dann war das ganz erfolgreich das Jahr.
Dann waren das 49 Scorer-Punkte, so viel, wie du nie in deiner Profikarriere gemacht hast. Wir sprechen jetzt von der Corona-Saison, der ersten und einzigen Saison, in der Rob Pelin Trainer der Mannschaft war. Ja, ein Trainer, der viele, viele Fans gar nicht so kennengelernt hat, eben Stichwort Corona. Also ich hatte mit ihm viel zu tun, aber natürlich konnte er nicht so in Kontakt treten mit den Menschen hier in Kaufbeuren. Und rückblickend ist er deswegen immer so ein bisschen als unnahbar, natürlich auch Englisch sprechend in Erinnerung geblieben. Konnte er dir helfen, der Rob, als Trainer? Wie war dein Verhältnis? Wie hast du ihn auch wahrgenommen?
Ja, in so einer erfolgreichen Saison hast dann eigentlich persönlich kaum Probleme mit einem Trainer. Das ist dann immer leicht Kirschen essen, würde ich sagen. Der hat uns als Reihe sehr viel Freiheiten gegeben. Natürlich haben wir es auch mit Verantwortung und Punkten zurückgezahlt. Deswegen kann ich jetzt eigentlich gegen den Rob nichts sagen. Also der ist natürlich ja schon öfter mal angeeckt, würde ich sagen. Aber gerade ältere, erfahrene Spieler, ja, hat er machen lassen. Aber darf man auch nicht vergessen, da Philipp Kraus hat auch seinen Weg gerade bei ihm gefunden. Also der hat dann schon auch Wert auf junge Spieler gelegt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, er war ja gewissermaßen so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass er sein Entdecker war, ne? Er kam ja auch irgendwie nicht an ihm vorbei bei diesem legendären Testspiel gegen Füssen, als Philipp Kraus für Füssen spielte und
Ja, das
dann, glaube
stimmt.
ich, nie wieder für Füssen gespielt hat, weil der Rob dann gesagt hat, this guy, ja. Ich glaube, er hat mal gesagt, I thank God for this kid. Ja, an diesen Satz erinnere ich mich noch. Also er hat schon die Jugend auch sehr, sehr stark gefördert. Das heißt insgesamt schwierige Jahre in Kaufbeuren, aber besondere und schöne.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich ja auch immer noch genug Leute. Also ich habe auch mit Thomas Petri hier ein sehr, sehr gutes Verhältnis und mit ganz vielen anderen. Also es war auch immer ein wahnsinnig herzliches Wiedersehen mit Busfahrer, Betreuer und allem drum und dran in Kaufbeuren. Ja, auch mit dir. Das ist auch immer ganz nett. Deswegen denke ich, dass ich da auch wenn es im ersten Jahr wirklich sportlich schwer und zäh gelaufen ist, auf der menschlichen Seite, ja,
Hat es
immer
dann
ein
doch
bisschen
gepasst,
gepunktet
gell?
habe.
Ja.
Ja,
Man muss ja
denke ich
dazu
auch.
sagen, jetzt kommen wir wieder zur Corona-Saison. Wir hatten ja nur uns, ne? Man hatte ja in der Saison wirklich nicht so viel. Ich glaube deswegen, also mir geht es auch wirklich so, dass ganz viele Spieler, die in der Saison da waren und danach nicht mehr, zu denen hat man schon irgendwie noch mal ein bisschen eine andere Bindung als zu, weiß ich nicht, einer Mannschaft, die 17, 18 oder so hier in Kaufbeuren gespielt hat. Du hast es angesprochen, du bist aus der DEL gekommen, ne? Ach, du warst ja eigentlich fast überall in der DEL, ne? Also du natürlich, Red Bull München hat man in Erinnerung. Du hast eine erfolgreiche Zeit in Iserlohn gehabt, wo du jetzt ja auch wieder lebst. Du hast in Straubing gespielt, da hat es dann so ein bisschen angefangen, ne? Was du gesagt hast, so der defensive Kämpfer. Du warst aber zum Beispiel auch in Kassel, ne? Damals noch DEL in Frankfurt. Also zu Deutsch, eigentlich warst du überall. Was ist besonders in Erinnerung geblieben?
Ja, ist immer schwer zu sagen, wenn man eine erstmal ist er wirklich, ich bin gut rumgekommen, definitiv. Und ich denke immer so, ja, was ist schöner, wenn du 15 Jahre bei einem Verein spielst und dann vielleicht die Chance hast, unter das Hallendach zu kommen? Absolut, bist eine Legende und das ist natürlich schon was Besonderes. Du kannst da jedes Mal wahnsinnig stolz auf deine Karriere zurückblicken. Und auf der anderen Seite, wenn ich an meine Karriere denke, muss ich auch ganz ehrlich sagen, will ich auch nicht missen, weil wenn ich heute nach Kassel fahre, gibt es immer noch Leute, die sich an mich erinnern. In Frankfurt das Gleiche. Und auch abseits vom Eis hast dann Leute kennengelernt und auch immer noch Kontakt. Sei es Italiener, wo du immer wieder gerne hingehst. Auch in Straubing, wo es sportlich wirklich schwer war, trotzdem immer noch sehr viele Leute hast, mit denen Kontakt hast. Also ich möchte das eigentlich auch nicht missen, dass ich, egal in welches Eisstadion ich fahre, trotzdem immer noch Leute sind, die Personen Tobi Wörle mögen und mochten und auch als Spieler mochten. Und das finde ich auch, ist einfach was ganz Schönes.
Ja, nicht missen möchten, ist ein gutes Stichwort, ne? Eigentlich wärst du viel lieber ich habe ja erzählt, du bist gerade im Allgäu, viel lieber dauerhafter im Allgäu, aber du lebst in Iserlohn. Wie würdest du sagen, Iserlohn, ist das was, wo du auch die nächsten Jahre dann noch bleiben möchtest?
Ja, das ist schwer wirklich zum sagen. Ich habe es schon mal gesagt, ich habe eigentlich meine ganze Karriere, habe ich mich immer darauf gefreut, nach Füssen zurückzukehren und die Berge und die Gegend im Sommer und im Winter zu genießen. Ich bin schon heimatverbunden, aber das Leben schreibt halt einfach auch immer andere Geschichten. Meine Frau ist von Iserlohn, unser Sohn kam in der Corona-Zeit auf die Welt. Keiner wusste wirklich, wie sich es auf kleine Kinder auswirkt. Wir haben uns an die Kontaktbeschränkung gehalten, weil wir, wie gesagt, auch nicht wussten, ja, wie sich es auf ein kleines Kinderleben auswirkt. Und dann ist das Heimweh von meiner Frau einfach immer größer worden. Dann der Wechsel nach Nauheim. Dann schlussendlich auch noch jetzt der Umzug nach Iserlohn, einfach um es meiner Frau zu erleichtern, die ganze Sache. Ich denke schon, dass sie jetzt glücklicher ist und einfach mehr Hilfe hat. Aber für mich ist natürlich schon nicht ganz einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Das wird auch schon seine Zeit dauern, bis ich mich da irgendwie ja heimisch fühle. Weil du lebst ja als Eishockeyspieler schon in so einer kleinen Blase. Klar war ich 3 Jahre dort, aber du machst eigentlich hauptsächlich alles mit deinen Mannschaftskollegen. Und mit 40 irgendwie einen neuen Freundeskreis aufzubauen, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Aber wie gesagt, man muss jetzt einfach schauen, wie das weitergeht. Sag niemals nie, ich würde wahnsinnig gerne wieder in die Heimat. Meine Frau liebt auch Füssen über alles, aber ist sehr, sehr familiär und heimatverbunden. Deswegen müssen wir einfach schauen, wie jetzt die nächsten Jahre sich hier eingrooven und dann nochmal ein schwierigeres Gespräch vielleicht führen.
Du bist jedenfalls im Allgäu mit Sicherheit immer gern gesehen. Zum Abschluss, ja. Tobi, nochmal auf deine aktuelle Tätigkeit zurückkommend. Ich habe eingangs gesagt, es sind ein bisschen ruhigere Zeiten im Eishockey, es ist jetzt eher gerade Fußball im Fokus. Ist es bei dir in der Agentur jetzt auch ruhiger? Die meisten Verträge sind, denke ich, unterschrieben und jetzt geht es dann eher noch so um so ein paar Specials, paar Vereine, die ganz speziell suchen, paar Spieler, die weiß ich nicht, unvermittelbar sind, noch unterzukriegen?
Ja, also ganz ruhig wird es nie. Wir haben jetzt eigentlich den Großteil unserer Jungs unter Dach und Fach gebracht. Es flattern halt immer wieder Ausländerpositionen von der Partneragentur rein, die sich dann doch bereit erklären, nach Europa kommen zu wollen. Oder es gibt Vertragsauflösungen, wo ein Spieler unglücklich ist oder wo ein Verein unglücklich ist und dass man da die beste Lösung findet. Das ist auch immer noch ein bisschen schwierig, aber momentan ist es schon ein bisschen ruhiger, definitiv.
Nimmt das nochmal Fahrt auf jetzt, dann, wenn die Saison beginnt, so diesen letzten Feinschliff zu machen, oder bleibt das bis sich die Ersten wieder verletzen so?
Ich glaube nicht, dass es nochmal richtig Fahrt aufnehmen wird. Die meisten Vereine sind jetzt eigentlich schon recht weit. Klar, gerade bei Ausländerpositionen kann man ein bisschen warten, weil es halt eben noch viele Jungs gibt, die mit der AHL oder mit der NHL liebäugeln oder mit anderen europäischen Top-Ligen und sich dann doch vielleicht erst später für Deutschland entscheiden wollen. Da lassen sich vielleicht ein paar Vereine die Positionen offen, aber wie gesagt, die meisten Deutschen sind eigentlich unter Dach und Fach, ja.
Ja, das heißt, bei dir geht es dann auch in Richtung September, Oktober erst wieder los. Ich glaube, im November, man sagt meistens so, die Deutschland-Cup-Pause ist dann so die erste Phase, wo man an neue Spieler herantritt, wo man drüber spricht, wie schaut es nächstes Jahr aus. Das heißt, da wird der Herr Wörle auch wieder heiß laufen.
Ja, genau. Und jetzt, wenn die ganzen Nationalmannschaftslehrgänge starten, da eben vor Ort sein, die Nachwuchstalente, ja, das erste Mal anzuschauen, ins Gespräch kommen, die Klienten, die man schon hat bei der U16 oder U18, natürlich auch mit denen quatschen, mit den Eltern in Verbindung bleiben.
Dann sage ich Dankeschön, dass du diese etwa halbe Stunde mit mir verbracht hast, lieber Tobi. Ich habe es schon angekündigt, immer gerne willkommen im Allgäu und im Allgäuer Eishockey natürlich auch eine herausragende Persönlichkeit der letzten 1,5 Jahrzehnte, also so viele DEL-Spiele, jetzt immer noch dem Eishockey verbunden, auf anderer Seite, aber immer auch noch so mit in Allgäuer Stadien unterwegs. Bleibt mir nur, einen schönen Sommer zu wünschen, lieber Tobi. Ja, vielleicht hören wir uns ja im Laufe der nächsten Saison mal wieder, wenn dann wieder alle suchen und alle bei dir anrufen und nach Spielern wühlen. Ja,
ja, hoffen wir, dass es so aussieht.
Richtig, richtig. Das war Stockcheck, der Podcast der Allgäuer Zeitung mit Tobias Wörle. Unsere Ausgabe im Juni. Wir melden uns dann Mitte Juli wieder in der Sommerpause, ja nur einmal im Monat und dann ab August wieder alle zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal liebe Grüße an den Tobi und ja, jetzt Daumen drücken für die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bis dann.
Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.